Breitband Topic. Breitband heute mit dem Digitalbuch-Spezial. In der letzten Viertelstunde haben wir ja schon gelernt, Belletristik in digitaler Form, das verkauft sich bisher nicht so gut. Vielleicht so schlecht wie Cybersex-Geräte, nämlich gar nicht. Sind es die wenigen Lesegeräte, die wenigen Bücher in den deutschen E-Book-Stores oder einfach Haptik und Geruch von Papierseiten, die Romanleser vom Genuss digitaler Bücher abhalten? Pragmatischer gehen jedenfalls da die Wissenschaftler an die Sache heran. Ihre Fachbücher und Texte sind ja weniger Genuss als Nutzgegenstände. Man will damit arbeiten, daraus zitieren, die Texte durchsuchen und herumschicken. Dafür eignet sich natürlich das Digitale besonders gut. Auch fürs Publizieren von Wissen gibt es immer mehr Vorteile. Schon seit den 90er Jahren nutzen immer mehr Wissenschaftler die Vorteile des Netzes und der sogenannten Open Access Publikationsweise. Offener Zugang bedeutet Open Access und das bedeutet, dass jeder dort sein Werk selbst präsentieren kann, anstatt auf teure Verlage angewiesen zu sein. Philipp Banse hat sich zu Open Access kundig gemacht.
Wir wollen mit Open Access erreichen, dass Forschungsergebnisse, vor allen Dingen, die mit öffentlichen Geldern gefördert werden, frei zugänglich sind für jedermann,
sagt Andreas Hübner, Open Access Beauftragter der Max-Planck-Gesellschaft. Freier Zugang zu staatlich finanzierter Forschung, vor allem über das Internet, das ist das Ziel von Open Access. Denn bis heute wirkt ein absurdes System. Steuerfinanzierte Forscher schreiben Texte, die steuerfinanzierte Forscher korrigieren und sie an private Verlage weiterreichen. Die Verlage machen üppige Gewinne, indem sie diese Bücher und Zeitschriften wieder an Bibliotheken verkaufen und zum dritten Mal Steuergelder kassieren. Deswegen legen die großen Wissenschaftseinrichtungen wie Max Planck und Deutsche Forschungsgemeinschaft Wissenschaftler nahe, per Open Access zu veröffentlichen. Texte werden auf Server, sogenannte Repositorien, gestellt, indexiert und mit anderen Servern verlinkt und durchsuchbar gemacht. Die Öffentlichkeit kann lesen, was sie bezahlt. Die Forscher können aktuell publizieren, ihre Texte sind leicht zu finden und zu zitieren. Der wissenschaftliche Austausch wird verbessert, sagt Jens Klump, Geoinformatiker und Meeresbiologe in Potsdam.
Ich habe ja auch viele Kollegen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die sich die teuren Publikationen gar nicht leisten können. Ich hatte jetzt gerade eben hier die Situation, dass ich jemandem ein Paper empfehlen wollte, das dieses Jahr von mir erschienen ist, und es ist leider nicht Open Access. Und ich konnte ihm nur sagen, ja, versuch's mal zu finden, vielleicht habt ihr Zugang. Das ist schon unbefriedigend, weil ich dann auch merke, die Sachen werden weniger gelesen.
Ein großes Problem der meisten anderen Inhalteproduzenten haben Wissenschaftler jedoch nicht. Sie müssen mit ihren Texten kein Geld verdienen. Was zählt, sind Reichweite und Reputation. Dennoch zögern viele, per Open Access zu veröffentlichen, denn die Reputation der Zeitschriften, in denen ihre Texte zu lesen sind, ist ganz entscheidend. Doch die Anerkennung der Open Access Publikationen steigt. Auch haben viele ein komisches Gefühl, wenn ihre Texte im Internet stehen, völlig ungeschützt, so die Befürchtung. Doch für alle Werke im Netz gilt: Wenn nichts weiter dabei steht, darf niemand mit einem Text, einem Bild oder einem Film im Netz irgendwas machen, ohne den Rechteinhaber zu fragen. Möchte ein Wissenschaftler oder Künstler Nutzern mehr Rechte einräumen, kann er genau festlegen, was Fremde mit seinem Werk machen dürfen, mit einer Creative Commons Lizenz, erklärt Erik Steinhauer, Dozent für Medienbearbeitung an der Universitätsbibliothek Hagen.
Also ob er zum Beispiel bearbeitet werden darf oder nicht, oder ob er für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf oder nicht. Die kommerziellen Zwecke kann ich zum Beispiel ausschließen. Das heißt, wenn jemand mit meinem Text Geld verdienen möchte, dann muss er das extra bei mir nachfragen, extra eine Lizenz erwerben. Das ist einklagbar und auch gerichtlich durchsetzbar. Und es gibt auch schon Beispiele für Prozesse, wo solche Lizenzen auch tatsächlich sich haben durchsetzen können.
Verstauben lassen, verkaufen oder gratis veröffentlichen. Muss das Wissen, das Wissenschaftler täglich ansammeln, nicht zum Allgemeingut werden? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Open Access-Experten Uwe Müller vom Lehrstuhl für Informationsmanagement an der Humboldt-Universität Berlin. Bei der Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen e.V. ist er Sprecher der Arbeitsgruppe Digitales Publizieren. Das klingt alles sehr bedeutend und also deswegen habe ich ihn auch gleich gefragt, ob man denn mit Open Access-Publikationen überhaupt zu wissenschaftlicher Reputation kommen kann.
Kann man auf jeden Fall. Also es gibt schon diverse Open Access Zeitschriften, die zu den Top-Zeitschriften gehören, die also auch international sehr hoch gerankt sind. Und die haben es dann geschafft, in diese obere Klasse mit einzusteigen. Aber grundsätzlich gilt natürlich, wenn man eine neue Zeitschrift gründet, dann muss man sich diese Reputation erstmal erkaufen oder erreichen.
Bei Open Access gibt es ja verschiedene Wege, seinen Text zu veröffentlichen. Das geht dann übers Institut oder man macht es selber oder man geht an den Verlag ran. Was sind da so die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Wege?
Ja, also diese beiden Wege, die es da gibt, die aus dem Englischen übernommen worden sind, Green Road und Golden Road, also der grüne und der goldene Weg zu Open Access, die sind durchaus unterschiedlich. Also beim grünen Weg reden wir auch von Parallelpublikationen oder von dem sogenannten Self-Archiving. Nicht, weil der Autor da selber mit sich irgendwas macht, sondern weil er die Publikation selbst bereitstellen muss, online und frei verfügbar. Er kann das im einfachsten Fall auf seiner eigenen Webseite machen, das ist nicht unbedingt der eleganteste Fall, aber möglich. Und im besseren Fall kommen da eben die sogenannten Institutional Repositories oder eben fachbezogene Repositorien zum Einsatz, wo der Autor parallel oder vor bzw. nach der Verlagspublikation sein eigenes Werk noch einmal online zur Verfügung stellen kann. Das ist, wie gesagt, der grüne Weg. Der Vorteil ist, dass ohne weiteres machbar ist, ohne dass man da jetzt eine eigene Zeitschrift aufbauen muss und dass das praktisch jetzt schon beim Status quo ohne weiteres erreicht werden kann. Natürlich ist die Qualität dieser Publikationen in formaler Hinsicht nicht immer identisch mit dem, was in Verlagen veröffentlicht worden ist, weil die Verlage beispielsweise nicht erlauben, dass die endgültige Layout-Fassung auf diese Weise bereitgestellt wird. Die besitzen ja in der Regel die uneingeschränkten Verwertungsrechte an einer Publikation. Das heißt, es stehen dann nur die letzten Autorenfassungen beispielsweise bereit, die nicht uneingeschränkt zitiert werden können zum Beispiel. Aber dennoch ist es ja so, dass diese Publikation dem Inhalt nach der eigentlichen Hauptpublikation entspricht.
Bei Breitband im Deutschlandradio Kultur sprechen wir mit Uwe Müller vom Lehrstuhl für Informationsmanagement an der Humboldt-Universität Berlin über Open Access, also die Möglichkeit für Wissenschaftler, ihre Texte kostenlos oder mit verschiedenen Bedingungen im Internet zu veröffentlichen. Sie haben jetzt gerade von dem grünen Weg gesprochen. Der botet ja eigentlich die traditionellen Wissenschaftsverlage, die ja eigentlich richtig Geld gemacht haben in der Vergangenheit immer mit den Veröffentlichungen. Diese Verlage werden ja bei diesem grünen Weg, den Sie genannt haben, beim Self-Publishing, ausgebotet. Wie stehen die Verlage dazu?
Ja gut, die Verlage sind natürlich jetzt nicht unbedingt die Verfechter von Open Access von Anfang an gewesen, aber es ist durchaus so in den letzten Jahren zu beobachten, dass also es unterschiedliche Strategien seitens der Verlage gibt, diesem Phänomen zu begegnen, und diese Strategien schließen diese komplette Blockadehaltung gegenüber Open Access immer mehr aus, denke ich mal. Und es gibt verschiedene Ansätze seitens der Verlage, damit auch kreativ umzugehen und durchaus auch so umzugehen, dass also die Verlage dann nicht unbedingt sofort bankrott anmelden müssen, sondern durchaus da auch Geschäftsmodelle daraus zu generieren.
Welche Geschäftsmodelle?
Na, beispielsweise gibt es Verlage, Springer und Elsevier, die im Rahmen hybrider Zeitschriften anbieten, dass die Autoren ihre Artikel Open Access stellen gegen die Zahlung einer Autorengebühr im Bereich von $1,000 bis $3,000. Und diese Verlage verdienen dann sozusagen genauso wie Open Access Verlage auch, wie Open Access Zeitschriften auch, auf der Autorenseite an den Beiträgen und stellen diese freigekauften Beiträge dann auch frei zur Verfügung.
Kommen wir auf den goldenen Weg. Wie funktioniert der? Da können die Verlage dann doch wieder mitverdienen.
Na, unter dem goldenen Weg versteht man prinzipiell, dass bestehende Publikationsmodelle, die sich auch bewährt haben, einfach in die Open Access Welt überführt werden. Typischerweise sind das Zeitschriften, also elektronische Zeitschriften werden nicht mehr nur kostenpflichtig veröffentlicht, sondern sie werden halt in die Open Access Welt überführt. Qualitätssicherung und andere Vorteile werden genauso übernommen aus dieser traditionellen Welt. Und finanziert wird das Ganze dann üblicherweise durch Autorengebühren. Das heißt also, natürlich müssen die Kosten, die eben bei der Realisierung eines solchen Publikationsvorhabens entstehen, gedeckt werden. Diese werden dann auf Autorenseite realisiert. Das muss nicht unbedingt dazu führen, dass der Autor selbst in die Tasche greifen muss, sondern er wird unterstützt durch seine Institution. Und es gibt auch bereits verschiedene Förderprogramme, die also diesen goldenen Weg verstärkt unterstützen. Gerade hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein solches Förderprogramm aufgelegt, das es wissenschaftlichen Institutionen ermöglicht, für die eigenen Autoren diese Publikationsgebühren eben zu übernehmen.
Dr. Uwe Müller vom Lehrstuhl für Informationsmanagement an der Humboldt-Universität in Berlin zu Open Access. Mal eine blöde Frage, wie funktioniert das dann eigentlich, wenn man sich dann so einen Text aus dem Netz geladen hat? Druckt man den dann doch wieder aus oder liest man den auf einem E-Reader? Oder wie sieht da die Zukunft auch aus? Wie werden Wissenschaftler solche Texte konsumieren?
Also wie die Zukunft aussieht, lässt sich sicherlich schlecht vorhersagen. Die Beobachtung ist allerdings, dass in der Zeit des digitalen oder des elektronischen Publizierens die Nutzung von Papier nicht gesunken ist, sondern eher gestiegen ist. Das heißt, vieles wird doch wieder ausgedruckt Was aber vorteilhaft ist am elektronischen Publizieren oder an der Verfügbarkeit, ist, dass man eben, ohne dass man noch irgendwo hingehen muss, ohne dass man sich irgendwas kopieren muss, alles, was man braucht, sofort herunterladen kann und dass man es eben auch anderweitig nachnutzen kann. Also die Nachnutzung besteht ja nicht nur darin, das zu lesen, sondern sie besteht ja auch darin, beispielsweise Zitate weiterzuverwenden, Referenzen zu verfolgen, also Literaturhinweise, die in einer Publikation gegeben sind, den nachzuspüren und die entsprechenden Publikationen da zu lesen oder eben eine Volltextrecherche zu machen. All das geht natürlich nur, wenn die Publikationen elektronisch verfügbar sind.
Gehen eigentlich dann auch andere Medien, also nicht nur Text, sondern Video, gehen da auch Forschungsdatenergebnisse, die man auch über diese ganzen Server dann veröffentlichen kann?
Ja, das ist gerade im Moment eine ganz aktuelle Diskussion, sogenannten Forschungsprimärdaten, die ja den meisten wissenschaftlichen Publikationen letzten Endes zugrunde liegen. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die man sich vorstellen kann. Experimentaldaten beispielsweise aus den Naturwissenschaften, aber auch Umfragebögen in den Sozialwissenschaften. Das sind die sogenannten Primärdaten, die, wie gesagt, die Grundlage für Publikationen bilden und die natürlich dann auch interessant sind für Wissenschaftler, die diese Publikationen lesen. Und auch da gibt es im Moment verschiedene Entwicklungen, wie man diese Primärdaten bereitstellen kann. Einerseits, um die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen, aber andererseits auch, um eine Nachnutzung dieser Primärdaten für andere Forschungen zu ermöglichen. Auch da ist natürlich die Tendenz, das Ganze im Rahmen von Open Access zu machen, wobei man sagen muss, dass da noch ein weiter Weg sicherlich zu gehen ist, denn was Standardisierung betrifft, ist man da noch überhaupt nicht so weit wie bei wissenschaftlichen Publikationen und man kann feststellen, dass es ein sehr heterogenes Feld ist, diese Primärdaten.
Wir schreiben jetzt das Jahr 2010. Wie realistisch ist denn die Vision, Herr Müller, dass wissenschaftliche Texte irgendwann wirklich allgemeingut werden können? Wie weit ist Open Access da? Was sind die Grenzen?
Also ich glaube, im Bereich der Wissenschaft wird es in einigen Jahren, sagen wir in 5 oder 10 Jahren, tatsächlich der Großteil Open Access verfügbar sein. Wir sehen, dass die Verlage, die damit ja auch Geld verdienen wollen, dass die durchaus zum Umdenken bereit sind. Wir beobachten das inzwischen auch in den Geisteswissenschaften und gerade jetzt in der vorletzten Woche ist ja hier in Berlin die Gründung eines neuen Verlages oder einer neuen Verlagsrichtung angekündigt worden, Berlin Academic, die sich nun also auch der Veröffentlichung von Monographien und zwar insbesondere aus den Geisteswissenschaften verschrieben hat und das Ganze auch im Rahmen von Open Access machen will. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sich Open Access durchsetzen wird. Das ist sicherlich eine Frage der Zeit, wird nicht von heute auf morgen passieren. Das hängt an den etablierten Publikationsstrukturen. Aber es ist nicht unrealistisch, denke ich, dass wir da in 10 Jahren schon deutlich weiter sind als heute.
Dr. Uwe Müller von der Humboldt-Universität Berlin.